Wenn der FC Heidenheim ein SC wäre, wie würde er dann heißen?
Oh, Muchel, das glaube ich jetzt nicht. Wir haben einem Freund mal ein Trikot geschenkt, das heißt SC Heide. Deswegen bin ich sehr vorbereitet auf dein Intro.
Ich wollte gerade auch den SC Heide nennen, das ist auch so ein Malle-Account.
Ich glaub, ja, folge ich ja auch, selbst ich kenne sie.
Über 100.000 Follower und es ist ein Klassiker.
Die Jungs, und die machen sich nicht nur auf Malle voll, sondern auch im Skigebieten und so.
Ja. Scheint sie wirklich zu folgen, ich nämlich auch.
HSV, meine Frau, der Fußball-Podcast von Fans für Fans mit Pia, Gato, Kai und Muchel von Abschlag. Jede Woche neu.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von HSV,
meine Frau.
Ohne den Werbepartner immer noch. Anderes Timing einfach, muss man sich erstmal dran gewöhnen.
Dieser kurze Ruckel im Intro.
Das war wunderschön geschnitten.
Das Intro, Props an Ocho17 von Instagram, der uns das geschickt hat. Ich habe sehr geschmunzelt, als ich das eben gelesen habe. Ich bin leicht.
Ich wollte gerade sagen, Muchel, alles okay? Hat der erste Auswärtssieg Spuren hinterlassen?
Tatsächlich, ja. Tatsächlich, ich bin leicht angeschlagen, erkältet, schon hingefahren und es hat jetzt nicht dazu beigetragen, dass es hilfreich war, diese Tour auf mich zu nehmen. Aber es hat sich gelohnt.
Es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Wie hast du es gemacht? Bist du nach München geflogen und dann mit dem Auto?
Ja, bin dann vom Kollegen mitgenommen worden aus München und bin dann rübergefahren. Und Respekt an alle, die die Tour so auf sich genommen haben, mit dem Auto direkt runterzufahren. Das ist schon echt im Nirgendwo und das Stadion. Also ganz ehrlich, das Stadion ist irgendwo am Arsch. Ja, also in diesem Fall wirklich so. Es ist in the middle of nowhere. Und also es ist nicht mal zweitligareif, in meinen Augen. So, Einlass ging super schnell, also so die Rahmenbedingungen, ne, muss ich sagen, alles gut. Aber das Stadion ist schon echt auf der
Stimmt, es war dein erster Besuch, ne?
Ich war noch nie in Heidenheim und war auch mein letzter.
Ein neuer Punkt jetzt.
Ground, genau. Mir fehlt tatsächlich echt nur noch das Freiburg-Stadion. Ich habe das alte Stadion, aber das neue immer noch nicht. Ich habe es immer noch nicht geschafft und dieses Jahr ja auch nicht. Ich habe ja bisher 3 Spiele verpasst die Saison, also leider gehört Freiburg mit dazu.
Warte mal ganz kurz, du hast 3 Spiele fast, wolltest 34, ne?
Nein. Ich habe gesagt, dass ich über 30 mache. Also Minimum 30, habe ich gesagt.
Ja, ist okay. Ich habe nur deine Insta-Stories, 1 von 34, 2 von 34, 3, nur so im Kopf.
Ja.
Aber ist immer, man muss sich ja Ziele setzen. Also mein Pokalspiel, aber dann mit den Pokal, wenn du jetzt alles...
Ja, mir fehlen 3 Spiele. 2 krankheitsbedingt, die ich nicht fahren konnte und 1 urlaubsbedingt, was nicht geklappt hat.
Und also dann würdest du jetzt 31 rein theoretisch haben plus...
Das ist das Ziel jetzt, ja.
Aber plus Pokal oder Inklu Pokal schon 31?
Nee, Pokal bin ich nicht gefahren.
Aber zu Hause? War ein Pokal zu Hause?
Ja, gegen Kiel.
Also 32?
Ja, gut. Wenn du
warst du da?
Ja, war ich da. Dann wären es 32. Aber ich habe jetzt erstmal nur die Ligaspiele gezählt.
Ah, Ehre. Macht man so unter Hopper, ne?
Weiß ich nicht. Auf jeden Fall war das Stadion, ist wie gesagt, irgendwo am Arsch. Und auf der linken Seite ziemlich viele, also eigentlich besteht die ganze linke Tribüne also aus einer Haupttribüne. Und in unserem Discord-Channel wurde schon fleißig diskutiert, dass das Stadion nicht ansatzweise ausverkauft war. Das habe ich anders gesehen, weil tatsächlich auf der Tribüne ein Großteil VIP-Plätze waren. Mhm. Und die relativ, also das ist ganz komisch, die Sitze, die sind so ganz hoch, die haben so eine ganz hohe Lehne hinten. Ja, und dementsprechend sieht das aus, als wenn die Plätze alle
drehen.
Ja, es ist tatsächlich wie so, weiß ich nicht, krass, 500, wie sagt man
denn? Tröne.
Die Mehrzahl von Thronen. Ja, gibt's wahrscheinlich eh nicht. Und dementsprechend sah das so aus, als wenn die Plätze alle leer wären. Und im Discord wurde schon fleißig diskutiert darüber, dass das Stadion nicht ansatzweise ausverkauft war. Das habe ich jetzt nicht gesehen. Es waren viele Leute, die irgendwie lieber drin waren im VIP-Bereich. Also kennt ihr ja, ne? Also zumindest hier Kai und Gato.
In der Pause, ja, kann ich.
Genau. Und dementsprechend sah das halt so aus. Aber es sah wirklich, wenn du nach links geschaut hast, sah es sehr komisch aus. HSV wieder mit einer Choreo. Wenn ich hier schon mal so um das Drumherum im Stadion erzählen kann.
Gerne.
Schöne Choreo gemacht, gab wieder viel Pyro. Ich liebe ja diese, also nicht kennt ihr diese Pyros, die so so
nur rauchen? Nur,
also ja, die
also Farbe rauchen?
Wie so eine Rakete, aber da kommt so Rauch raus, ja. so rausgeschossen, so das sieht irgendwie geil aus, ich weiß nicht. Also wie so eine Konfettikanone, also aber als Rauch, ich weiß nicht, ich kann es nicht beschreiben.
Aber ohne
Licht. Feuer, ohne Licht, ohne, sondern einfach nur so Rauch, der so rausgeschossen kommt.
Ja.
Und das sieht richtig geil aus. Ja. Also
die vor allem in Blau, ne?
Was war das?
Weiß ich auch nicht.
Keine Ahnung.
Egal.
Ja, in Blau, genau, in Blau. Und das sah schon gut aus. Viele Doppelheiter verteilt worden und gute Stimmung wie immer. Auswärts, die Leute, die mit dem Bus gekommen sind, sahen gut aus. Sie stiegen aus mit Sonnenbrillen auf. Also es war eine harte Tour nach Heidenheim und ich glaube eine ähnlich harte Tour auch wieder zurück. Ja. Viele natürlich auch. Also das
gestern war dann Rest Day, ey.
Ja, total. Also gestern habe ich nur in der Sporthalle rumgehangen und habe mir irgendwelche Handballspiele angeschaut von den Nachbarskindern. Und ich habe es nur, ein Kollege erzählte mir, der war mit der Bahn angereist und er sagte, egal wo wir angehalten sind, es stiegen immer mehr HSV ein und das irgendwie wie so, also wirklich auf dem Land hier irgendwo zwischen Stuttgart und Heidenheim sind HSV eingestiegen.
Geil.
Zeigt mal wieder, dass der HSV eigentlich überall zu Hause ist und in auf ganz Deutschland Fall. So stark vertreten ist. Und du hörst es dann natürlich auch immer im Gästeblock so an den Leuten, wenn sie sprechen, dass dann da ein Dialekt dabei ist und dann denkst du so, hä? Aber ja, der HSV ist halt nicht nur in Deutschland überall, sondern vielleicht ja bald auch irgendwann international.
Ich hoffe.
Ich würde sagen, mit dem ersten Auswärtssieg der Saison ist das quasi eingeleitet, das internationale Business.
Also tabellarisch sind wir auf jeden Fall noch nicht in der ersten Hälfte, aber wir sind auch nicht mehr im letzten Drittel.
Der Pfeil zeigt grün nach oben, also wir sind auf dem Weg dahin, würde ich sagen.
Und wir haben noch Nachholspiel, ne?
Das darf man auch nicht vergessen.
Gegen den Sechsten, mein Gott.
Gegen Leverkusen, zu Hause.
Zu Hause ist alles möglich, Leute.
Zu Hause, safe. Aber kommen wir mal zum Spiel. Aufstellung. Wie sah es aus, Gato?
Aufstellung.
Mit der Nummer 1. Daniel Heuer-Fernandes.
Heuer-Fernandes. Ein Glück haben wir ihn. Und ich glaube, sollen auch gerade Gespräche geführt werden.
Heute, ne? Habe ich auch gelesen. Gerade Vertragsverlängerungsgespräche.
Zu Recht. Wahrscheinlich hat man noch kurz abgewartet, wie die Neuverpflichtung ist, Tankweg und so. Ah ja, wir verlängern doch mit Heuer, alles gut.
Nach der Performance am Wochenende,
hier
ist dein Vertrag.
Also Omari ist in die Startaufstellung zurückgekehrt mit Vuskovic. El Fadli hat weiterhin gespielt vor Torunariga. Und Muheim und Jatta haben außen gespielt. Diesmal gab es zwei Stürmer, würde ich sagen. Deswegen habe ich gerade so ein bisschen, Muheim hat schon auch defensiv gespielt, aber der hat auch die ganze linke Seite irgendwie beackert. In der Mitte war dann Remberg, der Sechser, und dann haben Lokonga und Vieira, also die drei haben, sagen wir mal, in der Mitte gespielt. Und vorne haben dann so ein bisschen als Doppelspitze Königsdörfer und Otele, ne, würde ich auch mal sagen.
Oder Otello.
Ja.
Oder Philipp.
Heißt der Philipp mit Vornamen?
Ja, sehe ich gerade.
Ja, Philipp. Also Philipp, ja. Aber ich glaube Philipp ausgesprochen.
Okay, Philippe.
Ja.
Stark.
Und also taktisch sehr variabel. Was hast du da im Stadion gesehen? Hast du was gesehen?
Ich habe was gesehen. Vor allem habe ich gesehen, dass Otele mir sehr gut gefallen hat.
Ja.
Und wirklich Gas gegeben hat von der ersten Minute. am Ende völlig kaputt war. Ich glaube, der Bursche hat jetzt auch gemerkt, dass die Bundesliga doch nochmal eine andere Stufe ist zu der Schweizer Liga. Aber der Junge hat Spaß gemacht. Also der hat wirklich von gleich, also ich weiß noch, der erste Sprint gleich über links außen, wie er da die Leute stehen lassen hat und nach vorne gelaufen ist. Da dachte ich schon so, wow, okay.
Eine Kopie von Dompe.
Dompe, aber kräftiger vom Körper her. Also er ist viel robuster, viel körperbetonter als Dompe ist es.
Bisschen geeigneter für Zweikämpfe, ne?
Ja, und
Er soll noch ein bisschen abschlussstärker sein, ne? Deswegen wurde er erhofft, sich da Doppelspitze mit Königsdörfer. Wir haben ja Downs ja auch nur auf der Bank. Ja,
Downs müssen wir später nochmal
sprechen. Habt.
Downs wurde ja eingewechselt,
genau,
als sein Trikot nicht da war.
Ja, das war es ja genau. Aber ja, aber Otile auf jeden Fall kräftig und gut, ne? Du für Daumen hoch auf jeden Fall.
Daumen hoch. Ich habe Dompe nicht vermisst.
Ich muss nochmal sagen, wenn man die Aufstellung sieht, ich finde es beeindruckend. Also wir haben ja im Moment 29 Gegentore. Das heißt, wir sagen seit Anfang der Saison ja auch schon, dass der Fokus von Polzin sehr auf Stabilität und Defensive ausgerichtet ist. Und wenn ich dann so lese, wie unsere Dreierkette, also dass wir drei defensiven Abwehrspielern spielen, das ist ja, sieht man ja in der Aufstellung ganz klar, Elfati, Vuskovic und Omari. Und wenn ich dann so ein Muheim links im Mittelfeld oder links hinten sehe, ich würde es dann würde ich sofort sagen, ist eine Fünferkette, weil ein Muheim ist für mich mehr ein offensiver Linksverteidiger. Wenn ich dann aber wiederum auf der anderen Seite Jatta sehe, denke ich mir so, okay, wirklich, wie ihr gesagt habt, sehr variabel. Und wenn man dann dazu noch Lokonga und Remberg nimmt, dann ist eigentlich, ist man da eigentlich mit, ohne Heuer Fernandes, mit sieben defensiven Spielern, Jatta mal in Klammern gesetzt, unterwegs. Und das ist wirklich nochmal, finde ich, defensiver, als wir es bisher in der Saison gesehen haben. Jetzt mal ausgeklammert von Jatta, den man eigentlich, der hat wahrscheinlich im Training jetzt auch bewiesen, dass er defensiv arbeiten kann. Aber das ist schon nochmal ein anderer HSV, finde ich, und nochmal eine andere taktische Variation, die ich sehr auffällig finde. Und die gegen Bayern München übrigens gut geklappt hat, mit Muheim da schon als verstärkter Linksverteidiger, linker Mittelfeldspieler. Das hat er jetzt wieder reingebracht.
Dazu ganz kurz zu den Zahlen nur, 21 Tore haben wir geschossen, 29 gefangen. Bei den geschossenen Toren sind ja nicht viele. Was würdet ihr sagen, auf welchem Tabellenplatz sind wir da, wenn man nur die geschossenen Tore nimmt?
15. 16?
Ja, 16. Also Relegationspass. Und bei den gefangenen Toren mit 29,
das ist, würdet ihr da sagen? Nicht so schlecht, da glaube ich, sind wir so 7.
Ja,
witzig, okay, dass du sagst, weil ich mir auch in der Vorbereitung hier genau diese Zahlen angeguckt habe und das mal verglichen habe mit den Zahlen zur Abschlusstabelle letzten Jahres. Also wie viele Tore brauchte man, um drin zu bleiben, oder wie viele Tore haben die Absteiger inklusive Heidenheim, die das dann ja in der Relegation noch geschafft haben, gehabt. Und da sind wir genau, wie Gato schon sagt, bisher von den geschossenen Toren eher hinten dran. Von der Defensive, also gefangenen Toren, sind wir weit vor, weil damals haben zum Beispiel 16. wurde Heidenheim, 17. Holstein Kiel und der 18. VfL Bochum, die haben alle 64, 80 und 68 Gegentore kassiert. Krass. Also deutlich mehr, als wenn es so weitergehen würde wir. Und ich habe dann auch noch die Punkte verglichen, weil für mich das so ein Meilenstein war, da in Heidenheim jetzt zu gewinnen. Und ich dachte so, ey, so ein Sieg. Ich habe mich eben vor dem Podcast schon mit Muchel unterhalten, der das noch ein bisschen bremsliger sieht, aber so ein Sieg gibt ja eine enorme Stabilität auch für das Trainerteam, die Bestätigung, man ist jetzt auf einem guten Weg, man ist zu Hause stark, man hat jetzt auswärts die ersten Punkte gefahren. Auch das Team kann meiner Meinung nach stolz auf sich sein. Jetzt 22 Punkte plus Nachholspiel zu haben, ich sag mal so, Heidenheim ist mit 29 Punkten in der letzten Saison in die Relegation gekommen. Nach meinen Berechnungen reichen dieses Jahr 33 Punkte, um drin zu bleiben. Und wir haben noch 14 Spiele. Das heißt, das sind 0,8 Punkte pro Spiel, die wir jetzt noch reinholen müssen.
Nach deinen Berechnungen, du hast krasse mathematische Formeln, so, oder hast du, da ist
es nicht mein Bauchgefühl. Nein, aber.
Er hat heute Fakt den ganzen Tag schon gerechnet, der Taschenrechner so glühte. Bones-Vibes
gerade. Ja, absolut, absolut. Aber Fakt ist, dass, weil ja hier auch gerne immer die Regel geholt wird, wie viele Punkte man holen muss, für einen Aufstieg damals. Also, ich glaube, mit 0,8 Punkten pro Spiel, die man jetzt, masso menos, ne, alles geschätzt noch holen muss, war das jetzt ein Meilenstein in Heidenheim?
War unglaublich wichtig. Ich glaube auch, dass das Trainerteam, wahrscheinlich ist die Analyse so, ja, wir haben nicht alles gut gemacht, war ein total wichtiger Sieg und auf dieser Welle wollen wir jetzt weiter surfen, denn diese sagen wir 33 Punkte müssten wir noch bekommen, aber wenn wir mal so eine schlechte Phase haben, dann weiß ich noch, es fühlt sich so schwer an, überhaupt mal 1, 2, 3 Punkte, denkst du, scheiße, jetzt kommt Augsburg, die sind auch gut drauf, jetzt kommt Stuttgart, jetzt kommt so, und dann weißt du gar nicht, wie du überhaupt die Punkte holen sollst, und wenn du gut drauf bist, dann, ey, du musst diese Welle irgendwie weiter reiten und jetzt gegen Union den Sieg holen, die jetzt auch nicht überragend sind.
Und ich habe halt das Gefühl, diese Heimstärke, ich glaube, die geht diese Saison nicht mehr weg, weil dafür, das ist einfach zu krass, was da passiert. Irgendwie ist das wie Magie, finde ich, wenn man da auf diesem Rang steht und dann runterguckt und man spürt, also alles, was man spürt, ist einfach crazy. Und deswegen, ja, Kai, deine Berechnung in allen Ehren.
Ich glaub, ja, und, geht auf. Und ich glaube auch, diese defensive Stabilität spricht halt dafür, dass du nicht so wellenanfänglich bist. Also klar waren wir jetzt defensiv auch dann auswärts echt anfällig. Aber ich finde, dass wir jetzt schon so langsam da irgendwie so eine, die Mannschaft sehen, die so das versteht, was Polzin von ihnen will, er immer wieder Anpassungen vornimmt, er dann jetzt noch defensiver oder noch stabiler aufstellt, und ich glaube, dass das auch verhindert, dass man irgendwann in so ein Tief rutscht, wo man eigentlich ganz gut ist, aber hinten immer wieder die Bude voll bekommt.
Ja, wir haben ich sag mal, 29 gefangene Tore. Leipzig, Hoffenheim und Stuttgart haben 28. Also da sind wir, und vor allen Dingen, wir haben minus 8 in der Differenz, und Bremen, die 16. sind, haben minus 17, Wolfsburg ist 15, minus 15. Also minus, da haben wir 28. quasi so einen kleinen Extrapunkt auch schon, außer wir verkacken es jetzt noch. Das Bayern-Spiel haben wir auch schon abgehakt, erfolgreich. Also das ist schon eigentlich alles, würde ich sagen, ganz positiv. Und ich denke mal, zusammenfassend wird man in ein, zwei Jahren wahrscheinlich sagen, ja, die Aufstiegssaison, da hatten wir hinten Vuskovic und vorne hatten wir Königsdörfer und Downs. Und ja, hinten standen wir gut, vorne haben wir Kontor gemacht, aber hat gereicht.
Und was man ja auch sagen muss, ist, dass es immer auch dolle Kopfsache ist. Und ich glaube, dieser Auswärtssieg A spielt da natürlich extrem aufs Konto des Selbstbewusstseins ein. Und vor allem, dass es jetzt nicht wieder so eine Flaute gab, nachdem man gegen die Bayern stabil ein 2-2 hingelegt hat. Das wurde ja auch in der PK des Öfteren erwähnt, dass man da stark gegen ankämpft, weil beim letzten Mal war gegen Bremen irgendwie ein Einfall, gegen Stuttgart ein Einfall oder wie das war. Und ich glaube, dass das jetzt nochmal so einen Push gibt und so doll die Mentalität auch stärkt. Und irgendwie im Moment, finde ich, wirkt alles sehr stabil, will ich sagen. Also auch, ich finde die Transferphase sehr stabil. Tatsächlich jetzt auch, wie man mit Dompe und Kunz letztendlich umgegangen ist. Da wurde einmal ein Statement rausgegeben, das war ruhig und bedacht. Und dann wurde dann im Keim erstickt. Und ich finde, das wirkt alles aktuell sehr angenehm einfach.
Ramsey trifft, auch da.
Ja. Geil. Habt ihr aber, das war mein erster Gedanke war, oh nein, wie krass bedacht er jubelt oder beziehungsweise wie ruhig er jubelt, weil irgendwie dachte ich so, okay, man merkt schon, dass der Junge ganz schön befangen ist. Also in seinem Jubel habe ich das direkt gedacht.
Ja, ist er auch, Remberg hat noch gesagt, bemerkenswert, wie, oder alle anderen auch, wie Ramsey damit umgegangen ist mit den ganzen Kritiken von den Fans und dass er sich nicht zu sehr runter hat ziehen lassen und so weiter und so fort. Das ist natürlich, oh, er ist jetzt ja auch noch keine, selbst wenn er 32 ist, ein alter Hase. Ich glaube, das trifft jeden und es, also thank God, dass er so weitermacht.
Und er hat es einfach schön gemacht, muss man sagen. Es war ein brillantes Tor, es war geil.
Er hat jetzt ja auch wieder Start gespielt. Also irgendwas macht da besser. Muchel, du warst im Stadion. Ja. Downs wurde eingewechselt für den angeschlagenen Lokonga in der Halbzeit. Das ist ja, also, würde ich sagen, sein unmittelbarer Konkurrent. Ja, oder ist denn dann doch, ist Downs dann doch schon, müsste der nächste Spiel hinter Glatzel und Stange sein?
Ich weiß nicht, was Glatzel ausgefressen hat und was da vorgefallen ist oder was Downs besser macht als Glatzel. Und Downs würde ich nicht mal eine Kaufoption von 2 Millionen ziehen. Also der Junge ist bei uns noch nicht angekommen und ich habe auch nicht das Gefühl, dass er noch ankommt. Er rutscht ständig weg, er kann die Bälle nicht festmachen, er geht nicht hoch zum Kopfball, sondern versucht sie mit dem Körper festzumachen. Also dann sind so viele Sachen dabei, wo ich einfach mir denke, das würde Glatze nicht ansatzweise schlechter machen und ich verstehe nicht, warum er nicht reinkommt. Entweder ist er nicht fit oder er ist im Training so abwesend, dass man...
Glaube ich aber nicht. Der wirkt ja eigentlich wie ein sehr akribischer Typ, finde ich eher. So wie so ein jemand, der sich richtig dahinter klemmt.
Ich verstehe das Argument, dass von der Taktik her wir Spieler brauchen, die anlaufen und dass Downs jemand ist, der genau dieses macht. So, und du hast auch gesehen gegen St. Pauli, als Glatze reingekommen ist, dass da sofort dieses Anlaufen mit der Einwechslung quasi aufgehört hat und dass Glatze ein komplett anderer Spielertyp ist. Aber trotzdem kann ich mir nicht vorstellen, dass also Glatzel ist immer für ein Tor gut und ich glaube auch.
Ich glaube, Fakt ist, dass Glatzel von den Stürmern, die wir haben, noch am meisten Torgefahr ausstrahlt und man jeden verstehen muss, der sagt, bei dem Torverhältnis wäre es doch vielleicht mal ganz gut, einen zu haben, der noch am besten weiß, wahrscheinlich, wo das Tor steht. Aber da habe ich mir auch Gedanken gemacht, ich muss ganz ehrlich sagen, Fakt
was
ist wiederum.
Hast du da ausgerechnet?
Nee, Fakt ist, ich hatte tatsächlich was Kleines berechnet. Fakt ist, dass Polzin schon klar kommuniziert hat, dass er halt diese Stürmer haben möchte, die beim Konter die Schnelligkeit haben und eben, wie du sagst, anlaufen. Und dann muss man mal sagen, weil wir eben ja gerade die Gegentore oder die Gegentore gegen uns, die defensive Stabilität betont haben, die fängt natürlich, also das ist natürlich nicht nur Vuskovic, sondern das fängt vorne im Sturm an. Und ich glaube, er wählt da die Stürmer aus und da sieht er in Königsdörfer und den Jungs dann immer was, die da am besten defensiv die Räume zulaufen oder anlaufen, bei, wenn wir den Ball nicht haben, also die ohne Ball dann noch am meisten ackern. Und das sieht man, finde ich, bei Glatzel wahrscheinlich auch nicht so stark. Und da muss ich sagen, Pauli ist damals, das habe ich mir hier angeguckt, mit 28 Toren drin geblieben. Und das war sicherlich nicht nur ein Verdienst der Abwehr, sondern weil die Mannschaft insgesamt sehr kompakt stand. Und da sieht Polzin halt auch seine Stürmer in der Verantwortung, diese defensive Stabilität mit reinzubringen. Trotzdem kann man mit keinem Stürmer für die nächste Saison so richtig zufrieden sein, weil nur anlaufen und nur verteidigen, das ist die Pflicht. Das ist die Pflicht und das ist die Basis und das ist aber nicht das super Qualitätsmerkmal für die Zukunft. So, ne? Aber man sieht, wie krass der Fokus da auf eine gesamte Zusammenarbeit in der Defensive von vorne bis hinten abgestimmt ist.
Was auf jeden Fall auch aufgefallen ist, als Lokonga musste ja zur Halbzeit ausgewechselt werden. Er hatte erst noch versucht, ob es geht, aber leider jetzt auch verletzt. Er hat eine
Außenbandriss, fällt mehrere Wochen aus, also ja. Zwischen 2 und 4 irgendwie erstmal gepeilt. Und
du hast sofort gemerkt, nachdem Lokonga raus war, dass im Mittelfeld das nicht mehr so rund lief. Also Heidenheim hatte mehr Zugriff, waren sowieso immer gefährlich und wir können uns wirklich bei Heuer Fernandes bedanken, der wirklich uns
im Spiel gehalten hat.
Total.
Ja. Also, aber ich finde, Lokonga hat, was den so besonders macht, der hat so eine Ruhe am Ball und irgendwie so präzise ist der. Ich finde, das ist, es tut weh, dass er ausfällt, finde ich, so lange. Und mal gucken, wie er es jetzt regelt.
Omari war okay, fand ich. War jetzt kein sensationelles Spiel von ihm, hat seine Sache trotzdem okay gemacht. Jatta war völlig unauffällig. Irgendwann dachte ich so, der spielt ja immer noch. Also der ist wirklich überhaupt nicht aufgefallen. Ja. Remberg, muss ich sagen, war für mich tatsächlich nach Heuer Fernandes eigentlich so der zweitbeste Spieler. Ich weiß nicht, ob das im Fernsehen so gut rübergekommen ist, aber der hat unheimlich viel geackert und war wirklich, der war so präsent auf dem Platz und manchmal machen die Spieler ja auch Sachen, die du so nicht siehst, weil sie einfach gut die Räume zulaufen oder den Weg mitgehen oder irgendwas. Ich fand Remberg sensationell stark, das muss ich echt sagen. Der Junge macht wirklich Laune und dann lustiger Funfact auch noch vor der Kurve, als die Spieler sich warm gemacht haben. Otto, ich feiere nach wie vor diesen Aufkleber. Otto finde ich gut von dem Versandhandel Otto. Mhm. Und dann mit dem Claim und dann ist da ein Bild von Otto Stange drauf. Otto finde ich gut. Auf jeden Fall, er lief mit einem Dauergrinsen, als wenn er total stoned süß. Ist. Lief er die ganze Zeit vor dem Block und hat immer gewunken, weil alle immer Otto, Otto, Otto. Und er hat sich so derbe gefreut und ich glaube, der hätte so Bock gehabt, einfach zu spielen. Aber ja.
Also scheiße, wir liegen 2-0 vorne, wir brauchen keinen Stürmer mehr. Ja, scheiße. So.
Und er hatte ja dadurch, dass er Downs eingewechselt hatte, klar, du kannst Otto dann über außen bringen. Hätte ich vielleicht noch gedacht, dass er dann ihn für Jatta bringt oder so, aber
Jatta ist ja schon ein bisschen ein paar defensive Aufgaben auch so.
Ne? Genau, aber Jatta muss man auch sagen, also der Junge war völlig abgeschrieben, den wollte man loswerden, Wahnsinn, gar nichts. Und
dass der wieder auf dem Platz ist. Ne?
Ja. Über wen hier auch gar keiner mehr redet, ist Paulsen. Ne? Was ist eigentlich mit dem Kollegen? Kann der nochmal spielen oder ist der jetzt
wirklich? Der ist wieder ist fit, also es wird nicht mehr, er wird nicht mehr auf der verletzten Liste gesehen, zumindest bei den PKs. Im Moment ist es nur Rössing Lillisit, der aktuell in der Reha in Norwegen ist, und Fabio Baldé und halt Jean-Luc, aber da wird es ja diese Woche auch neue Gespräche geben, habe ich gehört. Aber trotzdem, Paulsen ist wohl wieder fit. Aber
nicht mit dem Kader.
Nee.
Das wäre so eine typische Story, das ganze Jahr so über wirklich einmal nichts und dann die entscheidenden Tore gegen Abstieg am Ende und alle sind ihm trotzdem dankbar und dann nochmal verlängert keine Ahnung. Aber
das Tor gegen Bremen, da sind wir ihm auf jeden Fall schon mal dankbar.
Ja, das hat er gut gemacht.
Da halt ja, aber stimmt, gestanden. Ich habe ihn auch schon wieder kurz ein bisschen vergessen. Ja,
ehrlich. Und ich habe es immer erst nicht so richtig für voll genommen. Also klar habe ich gesehen, was Vieira für ein geiler Kicker ist und wie der mit dem Ball umgeht. Aber wenn du manchmal siehst, wenn da der Ball, wie er den von oben runterholt und einfach nochmal sich dreht und
Der Ball ist immer ein Stück enger am Körper als bei den anderen bei ihm, ne? Der klebt so am Fuß.
Es ist Wahnsinn. Ist so, es ist wirklich
den trennt zu schwer vom Ball.
Total.
Und aber er liegt auch so viel, oder?
Ja, also aber dieses Mal war es tatsächlich Vuskovic, der noch mehr gelegt hat. Der ging mir diesmal tatsächlich, dachte ich auch so, das war mir
ein. Dreimal Hubschrauber-Einsatz bei den Jungs immer pro Spiel.
Aber Vieira, ich habe dann auch darüber nachgedacht, also einen Vuskovic werden wir nicht kaufen können.
Nee.
So, außer Klaus Michael sagt jetzt irgendwie...
Für den Jungen lege ich hier nochmal ein paar auf den Tisch.
Das glaube ich nicht. Das ist,
also ich macht glaub er nicht, glaube ich auch nicht. Glaub ich
mit
auch nicht.
Glück, wirklich eine Leitung, mit ganz viel Glück, dass Tottenham sagt, ihr verkauft ihn jetzt nicht. Sie wollen ihn verkaufen, aber kriegen dann doch nicht den richtigen Preis.
Oder Tottenham verkauft ihn aber nur mit der Option, dass sie dann noch ein halbes Jahr oder ein Jahr ausgeliehen bleibt. Ich meine, der Junge ist 18, also der kann noch locker 2 Jahre ausgeliehen sein und hilft jedem anderen großen Verein dann immer noch. So,
ne? Oder er verletzt sich, wir wollen es ihm nicht wünschen, aber so, dass er im Herbst erst wieder fit ist und dann sagt ein Verein, der ihn kauft, so, oh, nee, und weiß ich nicht. Und dann wird er erstmal noch dagelassen, fit beim Hamburg gemacht.
Also lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube, wenn man Vieira für, ich sag mal, 12 Millionen, also er hat ja, ich glaube, wir haben eine Kaufoption, glaube ich, von 20 Millionen.
20 Millionen, die ist ein bisschen zu hoch wahrscheinlich.
Glaube ich auch.
Vieira ist 25 Jahre alt, also ist jetzt...
das finde ich vollkommen in Ordnung.
Total
in Ordnung. Also wenn du den so zwischen 12 und 14 Millionen, ich glaube, wenn du den da die Kaufoption kriegen könntest und ihn da drauf verhandelt bekommst, vielleicht plus irgendwelche Zuschläge, wenn
nichts
passiert, dann glaube ich, wäre das ein Deal, den ich mittlerweile...
Ich will nicht gerade, an wen du den... Also es wäre erstens, ja, wäre super gut, weil du Remberg, Lokonga, Vieira, wenn du die im Zentrum alle drei halten kannst, so, also Lokonga und Remberg gehören dir, musst du natürlich auch erstmal halten, ne? Wenn er jetzt irgendwie dann auf einmal so ein Frankfurt um die Ecke oder, keine Ahnung, eine vermeintlich größere Club und dann, ja, musst du auch erstmal halten. Aber mit Vieira, ich überlege gerade... An wen du den dann vielleicht in 2-3 Jahren verkaufen könntest? Für wen, welcher Verein da so
siehst du? Dein Heimatverein ist ja so einer wie FC Porto. Also ich glaube, dass.
Wenn sowas, ne? Ja. Auch so nach Spanien oder Portugal, weil, also in der Premier League bei Arsenal, ich glaube, die wollen ihn eh nicht haben. Deshalb, du hast halt eine Kaufoption für 20, aber dann sagt er das von, nee, kaufe ich nicht. Und dann kriegt Arsenal zurück und dann sagt Arsenal, na gut, wir wollen auch nicht zurück. Also, da gut, dann lass mal frei verhandeln jetzt wieder. Aber so ist in der Bundesliga, aber ich sehe den auch jetzt nicht bei Mainz, ich sehe den nicht bei Frankfurt, ich sehe nicht bei Leverkusen, da wirst du dann vielleicht, reicht vielleicht doch nicht, keine Ahnung. Also wahrscheinlich sehe ich ihn dann, wenn so, ja, zu so einem Sevilla für 15 Millionen oder sowas dann wieder weiterverkaufen. Also,
nichtsdestotrotz, glaube ich, kann ich mich immer mehr mit dem Jungen anfreunden, weil ich glaube, also der hat einfach eine Qualität, die wir sonst im Kader nicht haben. So, und
ich glaube, dass Vieira ein Spieler ist, der aber auch so bestimmte Spieler neben sich braucht, wie Remberg und Lokonga, und die dann erstens so ein bisschen hinter ihm aufräumen und auch noch ein bisschen, ehrlich gesagt, teamdienlicher spielen. Weil ich finde, Vieira ist schon so ein eigener Kopf und eigener Spieler im Spiel, was ich so beobachte, und auch
ist ein, besser Mal, geworden, finde ich.
Ist besser geworden, aber ich finde, er ist so, er hat die Qualität, er nimmt übrigens die Bundesliga super an, also das ist auch Gold wert, dass man weiß, dieser Spieler funktioniert trotz seiner Qualität auch noch in der Bundesliga, aber ich hatte ja auch schon im Vorfeld mal gehört, dass er so ein bisschen, ja, schon so ein bisschen eigensinnig ist, schnappt sich dann beim Elfer den Ball, weil er da auch, er ihn auch selber reinmachen will, das kann man immer positiv sehen, aber ich glaube, er ist kein einfacher Typ. Du brauchst neben ihm zwei mannschaftsdienliche Typen, die ihn auch akzeptieren und die auch bereit sind, für ihn dann
definitiv zu ackern. Du brauchst aber auch nicht den dritten mannschaftsdienlichen Typen. Deswegen ist die Mischung da, finde ich, dann doch irgendwie ganz gut und passend. Ich glaube, er informiert sich dann schon, wenn es denn so wäre, wie dann die Mannschaft im nächsten Jahr aussähe und ob eventuell nicht noch ein, zwei gute, treffsichere Spieler wären, die dann auch seine Vorlagen irgendwie verwerten könnte, weil manchmal hatten wir schon in der Vergangenheit das Gefühl, er ist fast zu gut, er spielt ja manche Pässe, wo dann...
Frustriert, dass da keiner ist.
Ja, und dann singt so, ey, come on, so.
Ja, aber das war dann auch eher Frustration statt Aufbauarbeit, so, da sieht man auch so, das ist kein Leader im Sinne, der jetzt die Mannschaft mitreißt, sondern das ist eher einer, der die Mannschaft auch mal so ein bisschen nerven kann.
Definitiv.
Und sein Pass auf Otelle irgendwie vor dem 1-0, der dann den Pass weitergibt auf Königsdörfer mit Doppel-F, siehst du schon, der Junge hat einfach...
Und auch auf Philipp, der Pass vor dem 2-0. Das
da hatte ich aber erst den Gedanken, so, oh, den verstolpert er noch, nee, der hätte ja vorschießen können.
Ja. Und dann, ich glaube, er hat gewartet, dass sich da, dass der Raum sich so perfekt für ihn öffnet, so ungefähr. Und ist ja gut gegangen. Wir wollen nicht meckern.
Nenad Horvacic schreibt uns, Heuer und Rambo für Deutschland. Und tatsächlich, also bei Heuer Fernandes, wenn du dir gestern Bayern anschaust, Neuer ist eh zurückgetreten. Baumann, ja, macht seine Sache nicht schlecht. Ist auch nicht mehr der Jüngste. Gut, Heuer auch nicht mit seinen 32 Jahren oder 33, weiß ich gar nicht. Trotzdem, ich verstehe nicht, der Junge ist, also der ruft seit Jahren seine Leistung ab. Und also ich wüsste nicht, warum er nicht auch für die Nationalmannschaft ein Thema sein könnte.
vor allen Dingen die Rolle, die er dann erfüllen soll, ist ja einfach nur Qualität mit ins Training bringen, Deutsch sprechen können, sich mit den anderen unterhalten können, netter Typ sein können und zuverlässig und solide da im Trainingslager und während der WM mitarbeiten.
Wer ist da, also wenn Ter Stegen jetzt verletzt ist, Baumann 1, wer ist da 2 und 3?
Nübel.
Ach, der aus Freiburg, der Sportsfreund? Wer ist er? Ach, ja, keine Ahnung. Ja, der ist aber auch ganz gut. Der ist auch so Mitte 20.
Ja, und dann schwebt ja immer dieses Gerücht noch mit Neuer, ja, dass der nochmal irgendwie...
Ey, ich brauche ihn nicht. Ich, also wirklich, also jetzt auch wieder seine Aktion da gegen Hoffenheim. Hoffenheim war das ja, Hoffenheim.
Acebolo, meinst du?
Ja,
Acebolo, ja.
Ja, also Heuer ist schon 33.
Ja, 33. Ja, er ist natürlich nicht mehr der Jüngste, aber trotzdem, also ich finde, er ist... Also eine Diskussion würde ich auf jeden Fall aufmachen und ich finde, es ist vollkommen gerechtfertigt. Genauso wie Remberg. Ich finde auch Remberg, ja, vielleicht sehen wir es auch nur aus der blau-weiß-schwarzen Brille so.
Das frage ich mich auch manchmal, aber es ist schon, ja.
Ich glaube, wenn der HSV jetzt, also wir planen mit dem Szenario alle, dass der HSV das Hauptziel verfolgt, nicht gegen den Abstieg, also nicht abzusteigen und bis zum Ende 100% gegen den Abstieg geben wird. Aber klar gibt's jetzt auch das Szenario, wir haben jetzt Union und Mainz vor der Brust, mit einem kleinen Run kann es schon relativ frühzeitig jetzt im Wunsch positiven Szenario sein, dass man irgendwie wirklich im Mittelfeld der Liga solide platziert ist und wenn dann vielleicht mit der Leichtigkeit und die Spieler sind alle in Form nach was oben geht, dann werden Remberg und Heuer oder dann werden einzelne Spieler vom HSV definitiv gehypt werden und da ist dann ein Remberg weit vorne und könnte wirklich dann auf dem Zug aufspringen so.
Aber dieses gehypt werden, das habe ich sowieso manchmal das Gefühl, dass bei anderen Vereinen die Spieler auch von den Offiziellen in die Nationalmannschaft quasi reingeredet werden und dass das bei absolut uns nicht passiert. Also da, ich finde, ein ja, Erik Huber oder ein Polzin könnte schon mal sagen, ja, also ganz ehrlich, also ein Heuer Fernandes sehe ich auch in der Nationalmannschaft oder also diese Diskussion auch ja, aufzumachen. Will man das nicht oder?
Ja, ich glaube.
Und du musst erstmal eine Lobby aufbauen auch da, ne? Immer deine zwei Leute im ja, Trainingskader haben,
ich hab das
in Frankfurt.
Ich habe das Gefühl, gerade hält man den Ball noch flach, weil man irgendwie volle ja, Kraft auf Liga-Erhalt und so und deswegen ist es jetzt erstmal, wenn man das geschafft hat, vielleicht passiert ja dann irgendwie was, aber jetzt ist erstmal so, okay, ja, hoffentlich bestehen wir das, weil beim HSV ist es auch nicht untypisch, dass ein ganz plötzlicher Einbruch kommt und man da steht und sich denkt, wie haben wir überhaupt diese Saison schon mal Punkte gesammelt?
Zumindest bei der Auswechslung fand ich, war Polzin dieses Mal, dass er auch
El Fadli
rausgenommen hat, der auch
direkt eine Gelbe bekommen hat.
Und
unnötig.
Wir ja dann auch daraus gelernt haben, dass dann auch gern mal eine Gelb-Rote passieren kann und da hat er dann gleich reagiert und hat Turuna Riga reingebracht.
Die einzige Tabelle, die wir anführen, Leute. Das ist so schön.
Welche mit
die Platzverweistabelle ja, und rote Karten, also ich glaube.
Wie würdet ihr denn jetzt gegen Union aufstellen? Also da hat ja auch einige jetzt hier gefragt, Babulina schreibt El Fadli als Sambi-Ersatz ins zentrale in Mittelfeld, Torunariga oder Capaldo hinten
Capaldo
rein.
Capaldo, auf jeden Fall Capaldo.
Ja. Also wen jetzt wie wo?
Also Capaldo.
Wie ist die Innenverteidigung?
Capaldo, Vuskovic ja, und Omari.
Ja.
So.
Und Mittelfeld?
Mittelfeld, ja. Also da wäre jetzt.
Aber du kannst ja Capaldo ja auch ins Mittelfeld ziehen.
Könntest du, ich finde, dass er seine Stärke aber schon in der Defensive hat. Ja, gut, ja.
Also vielleicht zur News des Tages mit Lokonga, oder? Bitte, weil das ja darauf einspielt, wo.
Da waren wir schon.
Okay, haben wir jetzt schon drüber gesprochen. Nee, aber.
Okay, so. Nein, aber da.
Außer du hast jetzt noch andere News.
Nee, wird doch Capaldo wahrscheinlich der vielleicht als Ersatz da einspringen für Lokonga im Mittelfeld.
Kann sein, ja, das war ja gerade das.
Oder so ein Philippe rechts und nee, dann.
Philippe wird nicht von Anfang an starten.
Glaube ich auch nicht.
Also ich dachte jetzt vielleicht wegen Tor. Also ich würde Capaldo oder Torunariga hinten, Capaldo, ja. Ist hier hupft wie gesprungen.
Ja, ich finde Torunariga macht seine Sache wirklich gut, wenn er reinkommt, auch wenn er gespielt hat. Der Junge hat uns zu Beginn der Saison Nerven gekostet und hat seine Sache, macht er wirklich stark. Da habe ich überhaupt keine Bauchschmerzen. Capaldo habe ich ehrlicherweise gar nicht mehr so in Erinnerung, wie er seine Spiele auf der defensiven Mittelfeldposition, also auf der Lokonga-Position gemacht hat. Was für mich in Erinnerung bleibt, dass er in der Abwehr wirklich gut performt hat. Deswegen kann ich das gerade gar nicht so richtig einschätzen, was.
Am Ende bestimmt das die Oma von Polzin, ne? Also die Aufstellung.
Ich würde verlassen. Ich würde El Fadli, Vuskovic, Omari und dann.
Wenn sie das machen würde, dann hätte Königsdörfer bisher nicht gespielt.
Das stimmt allerdings.
Ja, so Unrecht hat sie durch. Also jetzt gegen Heidenheim wäre es vielleicht nicht so cool gewesen, aber
er läuft gut an.
Ja, und vielleicht ist ja jetzt auch irgendwie der gewisse Knoten geplatzt und der hat sich ein bisschen befreit von seinem eigenen Netz. Das wäre ja was.
Ja, auf jeden Fall muss er jetzt spielen. Also wenn er ein Tor geschossen hat, jetzt im nächsten...
Ich bin ja gespannt. Was mich ein bisschen fuchsig gemacht hat, war, dass Polzin danach, nach dem Spiel im Interview, natürlich auch nochmal zu Jean-Luc befragt wurde. Und da hieß es, sind die Türen auf? Und dann meinte er, jetzt wo wir den ersten Auswärtssieg sozusagen eingefahren haben, wird ab Montag wieder mit ihm gesprochen. Also ich finde, es hört sich so an, als würde diese Suspendierung vielleicht eventuell diese Woche schon aufgehoben werden. Und dann ist aber die Frage, wenn die Suspendierung aufgehoben wird, dann ist ja wahrscheinlich seine Achillessehne auch gerade nicht das größte Thema, oder? Weil sonst könnten sie es ja einfach noch lassen, oder?
Ich glaube, der Junge hat grundlegend Probleme. Ich glaube, dass die Achillessehne auch in einigen Sachen vielleicht auch so ein bisschen nicht nur vorgeschoben ist, aber ich glaube, der Junge hat einfach grundsätzlich Probleme und vielleicht auch mit dem Alkohol und
mit Mego auf jeden Fall.
Das auch. Und ich glaube, da gibt es einiges, an dem man arbeiten muss. Und deswegen bin ich umso froher, dass jetzt so ein Otele da ist, der seine Sache bisher, also im ersten Spiel gut gemacht hat und zumindest gezeigt hat, dass er es kann. Und ich da weniger Sorgen jetzt habe auf der Position. Dann haben wir noch den Dehn, der jetzt noch nicht im Kader stand, aber jetzt wahrscheinlich gegen Union mit in den Kader rutschen wird. Also ich habe das Gefühl, wir sind jetzt gerade relativ gut aufgestellt, also auch in der Offensive. Wir haben auf jeden Fall ein großes Angebot, sei es mit Pausen, der fit ist, mit Glatzel, der fit ist, dann ein Königsdörfer, der fit ist, dann ein Downs, dann hast du einen Otto Stange, der jetzt wieder da ist. Also es ist jetzt... Wir sind da.
Du kannst ein paar Karten ziehen auf jeden Fall.
Definitiv.
Ja. Plus man kennt in Hamburg nun wirklich sehr gut die Arbeit von Steffen Baumgart, seine aktuelle Denke. Man weiß, kann
seine aktuelle Denke, die einzige Denke, die er jemals verfolgt hat.
Genau. Also plus man weiß, wie er mit den Spielern umgeht und wie er sie aufgestellt hat bisher. Das heißt, ich erhoffe mir da auch ein, zwei Lücken, die man noch von früher kennt und die man dann irgendwie taktisch ummünzen kann und dadurch irgendwie auch noch Vorteile strategisch-taktisch hat gegen ihn.
Und wenn ihn dann erkennt, dann ist es auch einfach Merlin, muss man sagen. Der hat ja jetzt schon auch mit ihm eine Zeit lang zusammengearbeitet. Genau.
Und also ne, von den Fakten, wir wissen jetzt, Steffen Baumgart ist nicht der, der den Fußball jedes Mal neu erfindet. Also der wird jetzt hier nicht mit einer riesen Überraschung hinkommen. Und wir wissen auch, dass er jetzt nicht das modernste, ausgeklügelste System ohne Fehler hat. So, also da müsste sich nach dem, was wir immer hier gehört haben in Hamburg, auch auf der Taktiktafel was ergeben.
Also da sehe ich ganz groß Leuk, VW und
Vorteil HSV, würde ich sagen, taktisch. Auf der anderen Seite Union ist Neunter, die machen es halt auch irgendwie nicht schlecht.
Ja, wobei zuletzt haben sie dreimal unentschieden und zweimal verloren, glaube ich. 1-1 gegen Augsburg, 1-1 gegen Stuttgart. Gut, das sind jetzt auch, also Stuttgart zumindest, ganz gute Clubs. Hätte man mehr erwartet. 0-3 gegen Dortmund verloren und 3-1 gegen Hoffenheim und jetzt gegen Frankfurt, die sehr angeschlagen sind, ein 1-1 nur durch einen Elfmeter auch erzielt, muss man ja auch mal sagen. Eigentlich hätten sie wohl verloren. Insofern würde ich jetzt nicht sagen, dass da die stärkste Mannschaft auf uns zukommt. Wir spielen zu Hause, also wir haben da auf jeden Fall eine gute Chance. Und bei denen war, ich habe mal mir das Transfer, die Updates da angeguckt, da war irgendwie wenig los, muss ich sagen, in Berlin. Da ist ein Innenverteidiger gekommen, Stanley Nzoki, neuer Leihspieler von TSG Hoffenheim. Der spielt jetzt eine wichtige Rolle, weil sich tatsächlich Diogo Leite verletzt hat. Aber ansonsten ist da nicht viel passiert und es treffen die gleichen wie in der Hinrunde auf uns, wo wir, glaube ich, ja auch ein 1-1 letztendlich dann...
Und das auswärts.
Ja, und das auswärts. Also da ist auf jeden Fall mehr drin. Plus, was auch vielleicht erleichternd ist, ich glaube, die Eisernen haben nach dem Wochenende keine Kohle mehr für Pyro oder Choreo, das heißt, da wird vielleicht die Unterstützung diesmal ein bisschen eingedämmter sein als.
Sah aber schick aus.
Ja, sah schick aus. Haben sie ein bisschen angezündelt.
Übrigens, die Tabelle führen wir auch an.
Ach, schön. Mit den Sümmchen.
Die Strafentabelle?
Die
finanzielle Strafentabelle.
Die finanzielle Strafentabelle, ja.
Ja, also alles andere wäre auch enttäuschend.
Randalemeister.
Ne? Ja.
Randalemeister.
Naja, ansonsten aufpassen, wie in der Hinrunde auch auf Elias Ansa mit der Nummer 10 Mittelstürmer, 5 Saisontore. Übrigens beim HSV jetzt auch Anführer der Tabelle, Ryan Philippe. Man hätte das nicht gedacht, aber er hat auch 5 Saisontore und Vieira tatsächlich die meisten Assists mit 6 Vorlagen. Also, ja.
Kein Vergleich zu dem, wenn man jetzt gestern die Bayern irgendwie mit dem Diaz sieht, ne? Der ja, Junge brutal. Wahnsinn. Aber ja, also wirklich, wirklich gut und 4 Spiele in Folge ungeschlagen. 3 Unentschieden.
Das macht ja auch was, ne? Also
definitiv.
Ey, gestern, ich habe nochmal auf die Tabelle geguckt, es ist so krass, wie so Euphorie oder auch wirklich Krise, fand ich, nah beieinander liegen. Hätten wir verloren, wären wir punktgleich mit dem 16. Und jetzt sind wir irgendwie 11. und
gucken
wir nach oben und du verlierst halt dann gegen den Tabellenletzten und hättest irgendwie Krise und hättest nicht ein
Absolut.
Spiel, dann wären so Überschriften noch nicht ein Spiel in 2026 gewonnen und alles negativ und jetzt ist so, wir haben noch nicht verloren in 2026 und blicken nach oben, haben noch ein Spiel mehr.
Aber vorsichtig, also jetzt das Spiel gegen Union, es ist wirklich... Wenn du verlierst, das ist, also, dann hast du
nämlich. Geht schnell wieder bergab.
Hast
ne?
du gegen Mainz schon wieder das nächste Endspiel, wo
und
es heißt, wenn du da
wirklich
nicht gewinnst.
Ausgewechselt seit Urs Fischer. Das ist wirklich Wahnsinn, finde ich, was die da auf die Beine stellen, irgendwie unter einem neuen Trainer. Das ist echt krass. Überleg mal, die waren. Den größten Teil der Hinrunde hatten die irgendwie da so 6 Punkte und krebsen da auf dem 18. Platz rum. Die habe ich schon komplett abgeschrieben. Das ist echt krass. Und wir haben 4-0 gegen die gewonnen in der Hinrunde. Das ist Wahnsinn. Also
gegen wen? Ich habe gar nicht zugehört.
Mainz.
Ja.
Aber ganz kurz.
Gegen wen haben wir wohl 4-0 gewonnen?
Nur auch nochmal zu Aufgato. Zwischen Schwarz, wir verlieren in Heidenheim und alles ist scheiße und wir haben jetzt gewonnen und das ist ein kleiner Höhepunkt in der Saison gerade. Gibt es auch immer noch das Thema Qualität, finde ich, was da reinspielt. Und das Tor, das 2-0 zum Beispiel auf Ryan Philipp, ja, ich finde, da sieht man schon eine gewisse Qualität. Muheim, der jetzt auch diese Saison wirklich auch mal ein paar Spiele hatte, wo er es echt schwer hatte und nicht so reingekommen ist, macht da ein geiles Stürmermanöver, erobert den Ball im Mittelfeld, der Ball springt zu Vieira. So, und Vieira hat dann auch wiederum diese Qualität, von der wir gesprochen haben, überlegt mit dem Ball, er verdribbelt sich nicht nach vorne, ja, legt sich den Ball nicht zu weit vor oder nicht, nimmt den Kopf hoch und guckt dann genau, wo steht der Mitspieler rein, Philippe, und legt den dann quer, der ihn nur noch reinschieben muss. Und das ist irgendwie dann doch wiederum nicht nur Glück und Pech und Fluch und Segen, was da eng beieinander sieht, sondern da wurde dann Qualität vom HSV eingebracht, die dann dazu führt, dass du Heidenheim schlägst und jetzt in so einer Luxussituation, oder nicht Luxussituation, aber guten Situation bist. Also
und was,
nur Glück ist es nicht.
Was wir jetzt noch gar nicht angesprochen haben, was man aber bei den Stimmen extrem gehört hat, beide Tore, die wir am Wochenende geschossen haben, waren zum perfekten Zeitpunkt. Perfekter hätte der Zeitpunkt gefühlt nicht sein können, weil es genau, das erste war genau vor der Halbzeit, dann geht man mit erhobener Brust in die Kabine, kann da noch irgendwie entspannter über die Dinge sprechen, dann bricht es erst wieder ein. Heidenheim kommt extrem ins Spiel. Man denkt eigentlich, hä, wie kann es sein, dass es noch nicht 1-1 steht? Und genau in dieser Situation wird dann das 0-2 geschossen und dann.
Bullshit.
Wieso?
Also kannst du auch einfach auch 3-0 zur Halbzeit führen.
Ja, wäre auch geil. Aber ich meine, in dem Moment.
Immer nach mehr. Ja.
Aber dass sie in dem Moment dieses Tor schießen,
damit hätte ich. Wenn ihr Piers Gesicht gerade hättet sehen können.
Ich dachte so.
Habe ich irgendwie einen Fehler gemacht?
Habe ich ein falsches Spiel mir angeguckt? Nein, aber ich finde schon, dass das sehr, sehr wichtig war, dieses 0-2. Genau in der Situation.
Super analysiert.
Klasse.
Definitiv.
Danke, Muchel, dass du dich so über mich lustig machst. Sympathisch. Komm, geh deine Erkältung auskurieren.
Oh, einer, weil du immer reinredest.
Ach so,
einer bei Flo Lattner schreibt noch bei Insta, Capaldo muss für Jatta auf die rechte Seite.
Oh, warte mal.
Jatta würde ich erstmal drin lassen, aber das ist
okay,
natürlich...
Okay, ich verstehe den Call, ja.
Das ist natürlich auch nochmal, kann man mal machen, wenn Jatta ein bisschen schwächelt. Why not?
Ja.
Wir haben jetzt ja ein Überangebot.
Ich wollte gerade sagen, also die Sorge habe ich nicht gerade, dass wir da Probleme haben. Apropos, was mit dem Stadion. Habt ihr mal dieses, also es gibt Leute, die tragen ja Trikots, die es gar nicht gibt. Kennt ihr die? Im Stadion habe ich jetzt auch wieder echt? Gesehen.
Damien so, Downs?
Nee, nein, von den Fans. Was für die dann irgendwo auf Malle mal produziert worden, so ein dunkelblaues mit Gold drauf. Habt ihr das mal gesehen?
Nee.
Doch, so Betty Lautzeiten oder so.
Nee, das... Also so... Weißt du, es kommen ja manchmal so Diskussionen, oder es gibt ja manchmal so im Internet, dann werden irgendwelche Trikots geleakt. So, und dann gab es mal eins vom HSV, was irgendwie geleakt worden ist, und dann haben sie gleich irgendwie
hinterher produziert das Falsche.
Und es gibt ja Leute, die kaufen das und tragen das auch.
Aber wer warst du nur eins? War das so an diesem Design? Weil ich dachte gerade, bin ich laut, das ist ja blau mit, also die, klar, blau mit weiß, gibt es ja immer irgendwie so. Aber ich meine auch, dass irgendwo mal mit Gold auch so gefaked hat, gesehen zu haben.
Ja, so ein dunkelblau mit Gold.
Aber vielleicht bilde ich mir auch gerade nur ein. Aber
Gold ist schon nice.
Ja, kann wieder ein europäisches Spiel.
Ja, ich denke goldene Trikots. Ja, ich meine, so Bayern hat ja auch dann so Rot und dann mal Gold und so.
Ist zwar eine Fehlfarbe, aber ja, Gold, ja, why not?
So als drittes Trikot, besser als irgendwie dann irgendwie so ein völlig abgefahrenes irgendwie Pink mit Lila Trikot.
Würde so zu Hamburg passen, ne, finde ich.
So. Ja, also, ja, doch. Ja,
kommt so echt drauf an, Leute. Ich bin noch
so ein hanseatisches, wie so ein der Bläser mit so goldenen Knöpfen. So trägt man auch einen goldenen in Hamburg.
Ja, finde ich schon auch geil.
Ich bin auch skeptisch.
Union, seid ihr alle im Stadion?
Ja.
Ja.
Kai?
Ja. Körpersprachmäßig nein, aber kam mir doch ja raus. du musst es noch hinbiegen.
Gut so.
Korrekt.
Hast du auch keine Zusage, wer. Ja. Was tippt ihr?
2-0.
Ja.
Ich glaube, das ist auch nicht so unendlich viel. Ja, 2-0 finde ich ein guter Tipp. Ja, nee, ja.
Danke, Gato.
2-1. Ich glaube 2-1. Ja, ich glaube 2-1.
Okay. Ich tippe auf ein 3-0.
Uff.
Ja, ich will Tore sehen. Tore. Jetzt geht's auch wirklich noch
um das Tor. Ab nach vorne.
Ich glaube, wir ziehen das. Ich glaube, das Trainerteam wird sich extrem Gedanken machen, weil sie halb in der Pflicht sind, dass sie taktisch Union überlegen sind. Und dann,
oder wie Daniel uns schreibt, Daniel Sohn, haha, wir sind unberechenbar und deswegen steigen wir nicht ab. Sind wir das wirklich? Sind wir so unberechenbar?
Also hinten rechts auf jeden Fall.
Und hinten links wechseln wir auch ständig irgendwie die Formation. Also ich finde schon, wir sind jetzt gerade ist die Phase, wo wir wirklich ein bisschen unberechenbar sind mit den Neuzugängen, mit irgendwie dieser neuen Fünferkette, Dreierkette, whatever.
Zweiersturm.
Ja, also, aber ich finde jetzt in der Hinrunde waren wir jetzt nicht so die mega crazy Taktikmannschaft. Da haben wir hinten versucht, den Laden dicht zu halten. So.
Ja, ja. Das ist.
Also Kai, was tippst du?
Es ist schwer. Ich bring's kaum über die Lippen, aber 1-1.
Okay, we will see.
Du bist eigentlich immer der Negativste hier so mit dem Tippen. Weiß ich auch nicht. Also
ja, laut also seinen Berechnungen, weißt du, ist halt
0,8.
Tut auch weh. Ich ist ja nicht
so erreichen, weil 0,8 Punkte.
Ja, ist ja nicht so, dass ich mir wünsche.
Laut Tipico sind wir auf jeden Fall wieder Favorit mit einer 2-5er-Quote.
2-5er und dann Favorit?
Ja, ich glaube, ich habe es mir nur bei
2-5er und dann Favorit, ja, das ist krass.
Meine ich gesehen. Und der ich hab die dann gesetzt auf HSV und ich.
Hab ich, aber die anderen Spiele haben nicht geklappt.
Ist auch
nicht Stuttgart hat es mir.
Ja,
hat's ja bitter.
Wer rechnet denn mit so einer Scheiße?
Ganz schön. Unser junge Ferrei, der ausgeliehen worden ist zur Elversberg, ist leider wieder verletzt.
Was hat er? Nee, aber auf jeden Fall.
Scheiße.
Nervt's.
Das nervt.
Nicht gut für ihn, nicht gut für uns. Ja, wir wünschen ihm natürlich alles Gute, dass er schnell auf die Beine kommt. Ansonsten gibt es gar nicht so viel zu berichten aus sonstigen Sachen. Es ist gerade relativ ruhig, die ganze Casa Kunz und Dompe, alles, wie du vorhin schon gesagt hast, sehr gut abmoderiert oder beziehungsweise
im Keim erstickt, ja, sozusagen.
So, und gar keine Angriffsfläche geboten. Beim e.V. wurde die neue Halle am Stadion quasi eröffnet vom e.V. Gab es eine Eröffnungsfeier, gab es dazu noch ein Bundesligaspiel von den Basketballern, den Rollstuhlbasketballern vom HSV. Ansonsten ist es relativ ruhig gerade, es macht Spaß. Ich freue mich auf das Spiel am Wochenende und in der Woche darauf dann nach Mainz. Also
perfekt.
Mehr geht nicht.
Und vielleicht noch als kleiner Abschluss, als Prognose für Mainz, da können wir nämlich extrem gut punkten, weil Mainz spielt jetzt am Wochenende gegen Borussia Dortmund und wenn die da richtig schön ein bisschen eine kleine Klatsche bekommen, weil Borussia muss ja oben an Bayern dranbleiben, dann sind die schön geschwächt, wenn wir dann übernächste Woche ran müssen.
Ja, finde ich gut.
Und dann ist Europa gar nicht mehr so weit
entfernt. Oh yeah.
In diesem Sinne, nur der HSV.